Zügelst du gern?
Ich habe seit 15 Jahren nicht mehr gezügelt. Ich weiss gar nicht mehr, wie das ist. Und du?
Ich hasse es.
Willkommen zu 1776, dem USA-Podcast mit Nicoletta Cimino.
Und mit Peter Hossli. Heute schauen wir Richtung Florida. Ganz genau gesagt nach West Palm Beach. Dort ist der neu gewählte Präsident, der Donald Trump, gerade dran, sein neues Kabinett zusammenzustellen. Und man kann sagen, leck du mir, das gibt eine rechte Aufregung.
Und genau über das reden wir heute in dieser Episode von 1776. Und wir reden vor allem darüber, wie das funktioniert, wenn der neue Präsident mit seiner ganzen Entourage einzieht ins Weisse Haus und der alte Präsident geht. Also wir reden darüber, wie das funktioniert, so eine Zügelte ins und aus dem Weissen Haus.
Und die Übergangszeit vor dem eigentlichen Umzug, also vor der Zügelte, die heisst Transition. Das ist eine sehr wichtige Periode mit ihren geschriebenen und mit ihren ungeschriebenen Gesetzen. Und vor allem ist es halt auch eine Zeit, wo in relativ kurzer Zeit relativ viel passiert.
Schon am 20. Januar 2025, da zieht Donald Trump ins Weisse Haus ein. Und ab Mittag, wenn er seinen Eid abgelegt hat, dann ist er verantwortlich für die amerikanische Regierung. Und das ist eine riesige Organisation, nämlich mit 2,95 Millionen Menschen. Es sind früher übrigens mehr gewesen, es sind mittlerweile weniger. Aber das sind etwa 2% von allen Menschen in den USA, die jeden Tag arbeiten für die US-Regierung.
Also es ist jetzt nicht so, dass der neue Präsident all die 2,95 Millionen Menschen austauscht. Das wäre nicht möglich, aber also wenige sind es nicht. Er bringt, wir haben das mal ausgerechnet und ausrecherchiert, er bringt 4'000 politisch beauftragte Personen mit, wenn er anfängt zu regieren. Von denen sind etwa 1'200, die müssen vom Senat bestätigt werden.
Ebenfalls vom Senat bestätigt werden muss das gesamte Kabinett. Das sind alle Ministerinnen und Minister und auch die Leiter der einzelnen Behörden. Und es kommt schon mal vor, dass der eine oder die andere bleibt, aber das ist eher selten.
Und was man auch sagen kann, ob jetzt auf obersten Stufen, also als Ministerin oder als Minister oder ihre unteren Charge irgendwo in dieser Administration, in diesem Weissen Haus, wer auch immer mal für einen Präsidenten gearbeitet hat, der hat exzellente Karrierevoraussetzungen in der Zukunft, so etwas auf dem Lebenslauf in den USA, das ist extrem wertvoll. Und das gilt natürlich insbesondere für den innersten Kreis im Weissen Haus, also das sind zwischen 100 und 150 Personen, das ist zum Beispiel der Stabschef, dann die engen Beraterinnen und Berater vom Präsidenten und natürlich auch die Menschen, die quasi das Gesicht sind, also die für die Kommunikation vom Weissen Haus zuständig sind.
Und eben die 100 bis 150 Leute, die sind ebenfalls neu. Wer bleibt, das ist quasi das Personal im Haus. Das sind Butler, Gärtnerinnen, die Haushälter und Köche. Das sind zum Teil Leute, die sind seit 40 Jahren arbeiten im Weissen Haus. Das sind etwa 100 bis 150 Personen und die kümmern sich ums Wohl vom Präsidenten. Und ich mag mich erinnern, als Barack Obama eingezogen ist ins Weisse Haus, da hat es ein paar schwarze Butler gehabt, die wirklich auch schon seit 10, 20, 30 Jahre geschafft hat. Und die sind wahnsinnig stolz gewesen, dass nicht nur Butler, sondern eben auch der Präsident ein Schwarzer ist.
Also die Butler oder eben auch Köche, also der Chefkoch zum Beispiel von den Bidens, der bis jetzt im Weissen Haus war, die letzten 4 Jahre, wird jetzt also auch der Koch von der Familie Trump. Und der wird natürlich der, wie allen anderen vorher auch zu 5 Minuten am Morgen von Donald Trump kochen. All diese Personen, die werden am 20. Januar helfen, die Zügelten, also den Einzug von Donald Trump und den Auszug von Joe Biden möglich zu machen. Am Tag der Amtseinführung haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Residenz vom Weissen Haus etwa 5 bis 6 Stunden Zeit, um die Sachen vom scheidenden Präsidenten und seiner Familie rauszuräumen und die vom neuen Präsidenten und seiner Familie einzuräumen. Also sehr wenig Zeit, 5 bis 6 Stunden, so einen ganzen Haushalt, ich nehme jetzt an, im Weissen Haus hat es ein bisschen mehr als 3 Zimmer, das sind unsere Zügelten, die wir kennen, glaube ich, so richtig das Nasenwasser dagegen.
Neben dem 20. Januar, da fährt natürlich auch die neue Regierung an. Und das sind natürlich Leute, die nicht im Weissen Haus arbeiten, sondern zum Beispiel im Finanzdepartement und im Pentagon. Und so eine Transition, wie man dem sagt, von einem zum nächsten Präsident, das ist ein hochkomplexes Unterfangen. Man stellt sich mal vor, man muss etwa in 2 Monaten gegen 5'000 neue Leute anstellen. Und das müssen alles Leute sein, die etwas können. Das Wall Street Journal, die amerikanische Zeitung, die hat für die Transition extra einen Reporter angestellt. Und das ist jetzt die 3. Transition, die der dort begleitet. Und er hat sich wirklich genau auf die Zeit zwischen der Wahl und dem Amtsantritt fokussiert. Und er hat etwas Interessantes geschrieben. Und zwar hat er geschrieben, dass man eigentlich, wenn man das wirklich seriös machen will, schon im Frühling in einem Wahljahr mit dieser Transition anfangen soll.
Und der Frühling in einem Wahljahr, das bedeutet auch, das ist eigentlich die Zeit, wo man noch mitten in den Vorwahlen steckt, also wo eigentlich erst dann entschieden wird, wer von den beiden Parteien ins Rennen um die Präsidentschaft geschickt wird. Man kann jetzt sagen, der neu gewählte Präsident Donald Trump ist da deutlich weniger diszipliniert gewesen. Er hat erst im August angefangen mit der Planung für einen Amtswechsel. Du musst dir vorstellen, im August, das ist mitten im Wahlkampf gewesen. Da ist Kamala Harris vorgelegen, gut im Rennen gewesen. Und da hat er müssen anfangen mit einer Kabinettsbildung, die planen, obwohl er noch gar nicht hat gewusst, ob er jemals die Pläne kann umsetzen oder ob die irgendwo in der Schublade einfach bleiben liegen. Also das ist wirklich, der hat sehr spät angefangen. Irgendwie 3-4 Monate nachdem, dass man es ehrlich müsste anfangen mit planen.
Und was er gemacht hat, er hat ihn auf einen Vertrauten gesetzt, den er aus seiner Heimatstadt New York kennt. Also er hat das natürlich nicht selber geplant, sondern er hat eine Person eingesetzt, die das für ihn macht. Und zwar koordiniert den ganzen Regierungswechsel für ihn der Howard Lutnick. Das ist ein amerikanischer Financier, ein Geschäftsmann. Und er ist der Gründer und der CEO von Cantor Fitzgerald. So ein bisschen die älteren Hörerinnen und Hörer unter uns, die mögen sich erinnern. Das ist die Finanzfirma, die ihre Büros im obersten Stock gehabt hat vom World Trade Center. Und am 11. September 2001 sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die schon im Büro sind, gestorben. Der Lutnick selber hat an dem Morgen eins von seinen Kindern in den Kindergarten gebracht, ist später ins Büro gekommen oder ist dann eben nicht mehr gekommen. Und wegen dem hat er überlebt.
Und nach dieser Tragödie hat der Howard Lutnick also die Firma wieder müssen neu aufbauen, ganz viele Leute auch einstellen. Und ich glaube, wegen dieser Erfahrung hat er schlussendlich Donald Trump jetzt ihn damit beauftragt, eben das gesamte Personal zu finden für seine 2. Amtszeit. Weil er eben Erfahrung hat damit, etwas quasi aus dem Grund und Boden wieder neu aufzubauen.
Und eben die Besetzungen, die sind jetzt im vollen Gang. Wir kommen vor allem Nominierungen über vom Kabinettspersonal und die engen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Donald Trump. Ich bin immer noch auf der Mailinglist von der Kampagne oder jetzt vom Transition Team von Trump und da kommen jeden Tag mehrere E-Mails und jede Person wird mit einem langen E-Mail vorgestellt und da gibt es eine Biobox dazu und man erfährt recht viel über die Leute.
Und was man, glaube ich, sagen kann, bis jetzt, es sind Namen, die recht zu diskutieren geben, um das mal vorsichtig auszudrücken. Was man aber auch kann sagen, es fallen 2 Sachen auf, wenn man jetzt die Nominierung oder einfach die Bekanntgabe von diesen Wunschkandidatinnen und Kandidaten von Trump, die müssen ja dann noch bestätigt werden in vielen Fällen. Wenn man das anschaut, die Liste, es hat viele Frauen für hohe Ämter, aber die Gruppe ist nicht sehr bunt, also nicht sehr divers. Es fehlen Schwarze, es fehlen Latinos und es fehlen Asiaten.
Du hast es gesagt, die Nominierungen geben viel zu reden. Man kann sagen, es ist zu Kopfschütteln oder zu Stirnrunzeln gekommen, weil etwas ist klar, Donald Trump, der setzt auf Personen, die total loyal sind zu ihm. Und es sind auch solche, die einen recht unorthodoxen Zugang haben, was es heisst, für einen Staat zu arbeiten. Also die Leute, die er angestellt hat, mit dem signalisiert Donald Trump, er verändert Washington.
Es gibt bei gewissen Nominationen zumindest grosse Bedenken sogar, ob die überhaupt fit sind für die Aufgaben, die sie erwarten. Komm, wir zählen mal so die bekanntesten auf von denen, die jetzt schon bekannt sind.
Ich meine, 2 Personen, die ziemlich viel Einfluss haben in der neuen Regierung, im neuen Kabinett, das sind der Elon Musk und der Vivek Ramaswamy, 2 Milliardäre, 2 Geschäftsleute. Und die führen das neu geschaffene Department of Government Efficiency. Ich meine, wir lachen da ja schon ein bisschen darüber, dass quasi das Department, das effizienter sein soll, von zwei Leuten muss geführt werden. Was man natürlich vergisst, ist, dass beide gesagt haben, sie verzichten auf den Lohn. Sie haben eine ganz klare Aufgabe, sie müssen 2 Billionen Dollar, also 2000 Milliarden Dollar aus dem Staatshaushalt rausnehmen, wo 6 Billionen Dollar umfasst. Und das ist ein zentrales Anliegen von Donald Trump. Er hat gesagt, er hat wegen dem auch ein Mandat bekommen, er möchte den Staat schrumpfen und er möchte ihn verändern. Ich habe jetzt mal geschaut, dass der Elon Musk bis jetzt vorgeschlagen hat, und das ist gar nicht so radikal. Er hat zum Beispiel gesagt, er möchte, dass man künftig die Steuererklärung online einreichen kann und dass man sie auch gerade online zahlen kann. Also etwas, wo wir hier in der Schweiz schon lange können.
Was mich noch wundern würde, wenn zwei so Alpha-Tiere zusammen eine Aufgabe sollen erfüllen sollen, ob das gut kommt, oder? Weil beide haben ja den Anspruch, quasi führend zu sein, dem, was sie machen, haben ja auch sehr ein gesundes Selbstbewusstsein. Dann nimmt es mich dann schon noch wundern, wie die zusammen zu schlagen kommen.
Ich würde jetzt mal sagen, der Elon Musk hat da die Führung in diesem Departement und der Vivek Ramaswamy ist so ein bisschen der Junior-Chef.
Gut, wir werden es sehen. Eine weitere Nominierung, Susan, oder auch genannt Susie Wiles. Sie ist die erste Chief of Staff, also Stabschefin in der Geschichte der USA. Das hat noch nie eine Frau bis jetzt diese Rolle gehabt. Susan Wiles hat den Wahlkampf von Donald Trump, ist verantwortlich gewesen, also die Wahlkampagnenleiterin gewesen. Man hat sie auch schon kurz in der Wahlnacht gesehen, als er seine Siegesrede hat, gehalten hat. Dann hat er sie erwähnt, hat von der Susie geredet. Er sagt ihr manchmal schon Ice Maiden, also eigentlich heisst das eiserne Jungfrau. Sie ist keine Jungfrau, sie ist eine ältere Frau. Aber ich glaube, er hat sie so in seiner Art und Weise als Kompliment gemeint, weil sie eben sehr eine Durchsetzungskräfte ist und so auch eiskalt kann sein. Das bringt, ich glaube, das braucht es auch in so einer Position. Und ich muss schon sagen, oder ich finde es natürlich cool, dass endlich mal erstens eine Frau in das Amt gehievt wird. Das hat es noch nie gegeben. Und was mich auch freut, ist, dass es wirklich eine ältere Frau, die ist über 60, eine ältere Frau mit ganz, ganz viel Berufserfahrung Chief of Staff wird. Und ich finde das eigentlich noch eine gute, ja, das hat mir jetzt noch gefallen.
Ich bin ja dort dabei gewesen, an dieser Wahlnacht in Florida. Und das ist wirklich ein rührender Moment, wo Donald Trump sie erwähnt hat und gesagt hat, komm doch, sag doch etwas. Und sie hat abgewunken und sie hat dann signalisiert, dass sie eigentlich lieber im Hintergrund die Fäden zieht. Neben mir in dem, an dem Wahlabend ist mal der Marco Rubio gestanden. Er ist ein Interview gegeben bei uns Journalisten hinter. Er ist ein Senator aus Florida und er wird Außenminister. Also der Donald Trump hat ihn als Außenminister nominiert, der Marco Rubio. Er hat einen kubanischen Hintergrund. Seine Eltern sind Kubaner, Kubanerin. Und er gilt so ein bisschen als der Vernünftige im neuen Kabinett von Donald Trump. Der Donald Trump hat sich einmal überlegt, über ihn statt der J.D. Vance soll als Vizepräsident werden. Ich finde das recht spannend, weil der Konflikt zwischen Kuba und den USA ist ja immer noch einer, der zurückgeht bis Ende der 50er Jahre. Es ist spannend zu sehen, wie der Marco Rubio versucht, das zu lösen. Eine andere wichtige Nomination ist der Pete Hegseth. Das ist ein spannend aussprechender Name. Er ist ein Fernsehkommentator und ein Kriegsveteran. Er hat im Irak und in Afghanistan gedient und er hat keinerlei politische Erfahrung, wird aber Verteidigungsminister. Also er wird das Pentagon führen und durch das die grösste Behörde der USA mit dem meisten Personal.
Und ich glaube, er ist auch einer von den umstrittensten. Umstritten bei uns auch ist Elise Stefanik. Sie wird UN-Botschafterin. Uns ist sie vor allem aufgefallen in dieser Zeit, wo es um die Protestaktionen an den amerikanischen Elite-Universitäten ist gegangen, im Nachzug von den Terrorattacken von der Hamas auf Israel und nach dem Gaza-Krieg, wo es sehr viele Fälle von Antisemitismus an diesen Universitäten gab. Und dann hat sie die Hearings geführt mit den Präsidentinnen von diesen Elite-Universitäten. Und dort ist sie mir aufgefallen, weil sie extrem straff und streng die Hearings hat durchgeführt, sehr tough und sehr harte Fragen gestellt, zum Teil die Leute gar nicht richtig hat ausreden. Sie wird also UN-Botschafterin für die USA. Und dann haben wir noch mal eine Frau, die Kristi Noem. Kristi Noem, sie ist im Moment Gouverneurin von South Dakota. Sie wird Secretary of Homeland Security.
Sie war auch mal im Gespräch als mögliche Vizepräsidentin. Sie hat dann aber ihren Memoiren geschrieben, dass sie auch schon mal Hunde verschossen hat. Und das ist wirklich nicht gut angekommen. Und das hat sie eigentlich disqualifiziert für das Amt. Jetzt wird sie Homeland Security Secretary. Eine Person, die ich auch ganz spannend finde, nochmal eine Frau, das ist Caroline Leavitt. Sie ist 27 und sie wird die jüngste Pressesprecherin vom Weissen Haus. Sie war schon Kommunikationschefin von Donald Trump während dem Wahlkampf. Mit 19 hat sie angefangen in der ersten Amtszeit von Trump. Sie stammt ursprünglich aus New Hampshire. Und was ich auch noch interessant fand, sie ist mitten im Wahlkampf, nämlich den Juli, also so um den Parteikonvent der Republikaner, ist sie das erste Mal noch Mutter geworden. Eine andere sehr bekannte Nominierung ist der Robert F. Kennedy. Er wird Gesundheitsminister, auch eine sehr, sehr umstrittene Person. Er ist impfkritisch, er ist kritisch gegenüber den Pharmafirmen und so gegenüber den Nahrungsmittelmultis. Und es ist wirklich nicht sehr überraschend, dass zum Beispiel die Aktien von Schweizer Firmen wie Nestle oder Roche oder auch Novartis seit dem Wahltag von Donald Trump relativ stark gesunken sind, weil der Robert F. Kennedy, der möchte quasi, dass die Amerikaner und die Amerikanerinnen gesünder essen, weniger Medikamente nehmen. Ja, das wird eine sehr interessante Art und Weise, wie der das Amt wird führen.
Also man muss auch sagen, er ist ein Verschwörungstheoretiker. Er verbreitet wirklich nicht fundierte, unwissenschaftliche Meinungen über Impfungen. Und da muss ich sagen, also bei dieser Nominierung kann man irgendwie nur den Kopf schütteln. Ich weiss nicht genau, was das soll. Ein Experiment vielleicht auf Kosten vom amerikanischen Volk. Aber da muss ich schon sagen, wow. Also so jemand als Gesundheitsminister, ich meine, dass man kann irgendwie anderer Meinung sein, was zum Beispiel Impfpflicht anbelangt und so weiter. Das ist ja alles irgendwie etwas, wo man darüber reden kann. Aber jemand, der wirklich unfundierte Sachen im wissenschaftlichen Kontext verbreiten, da ja, habe ich ein bisschen
mehr. Also ich teile die Ansicht. Es gibt sogar Beispiele, wo er in einem pazifischen Inselstaat war und die Leute gesagt hat, sie sollen sich nicht impfen gegen Masern. Hat es wirklich ein Jahr später einen Masernausbruch gegeben und mehrere Kinder sind dann an Masern gestorben. Ich finde Robert F. Kennedy auch sehr problematische Figur. Was ein bisschen absurd ist, er ist übers Wochenende haben die Leute, die Transition gemacht haben, ein Ausflügel gemacht. Von Florida sind sie nach New York gegangen, in Madison Square Garden, und haben dort so einen Ultimate Fight angeschaut, Kampfsportart. Ich habe das so ein bisschen als Testosteronshausen wahrgenommen. Und auf dem Weg dorthin haben die Leute, also alle Hamburger und Pommes frites von McDonald's gegessen und auch der Robert F. Kennedy. Und er ist mir dort ein bisschen als Heuchler vorgekommen.
Und ich glaube, der umstrittenste von allen, kann man sagen, Peter, ist der Matt Gaetz als Justizminister.
Das ist ein Hinterbänkler, ein Kongressabgeordneter, ein Repräsentant. Und er hat in den letzten Jahren einige Strafverfahren gehabt gegen ihn. Also auch ein Vorwurf ist zum Beispiel, dass er Sex gehabt mit Minderjährigen und dass er sogar involviert gewesen sei in Handel mit Menschen. Die Strafverfahren, die sind all niedergelegt worden. Also es ist nicht zu einer Verurteilung geworden. Der Matt Gaetz ist nicht ein Verurteilter. Aber das hat bei sehr vielen Leuten, auch bei vielen Republikanern, hat das zu Alarmglocken geführt. Und es gibt sogar auch Leute, die sagen, dass der Matt Gaetz auch nur eine Nominierung sei von Trump, wo man dann ablehnen können, damit er die anderen Nominierungen dann eben durchbringe.
Also, dass er quasi wie ganz einen Radikalen bringt, wo sich alle darüber aufregen und alle anderen fast ein bisschen harmlos erscheinen, wo man durchaus auch den einen oder anderen hinterfragen könnte. Man kann sagen, der Donald Trump macht das, was er hat angekündigt. Er stellt Washington auf den Kopf mit diesen Nominierungen.
Ja, es sind total unorthodoxe Figuren. Das sind Figuren, die zum Teil wenig Erfahrung haben in der Regierungsarbeit. Aber das ist ja genau das, was Donald Trump in seinem Wahlkampf versprochen hat. Er hat versprochen, dass er Washington wird verändern. Und das ist so, wenn ein neuer Präsident reinkommt. Ich mag mich zum Beispiel erinnern, wo der George W. Bush nach Washington kamst, dann haben plötzlich alle Leute Cowboy-Stiefel angehabt und Cowboy-Hüte, oder? Der Texaner. Und da sind die Demokraten sind dann einmal so ein bisschen erstaunt, weil Washington, dort wohnen sehr viele Beamte und die wählen natürlich in erster Linie Demokraten. Und wo dann die Texaner kamen, das hat schon so ein bisschen einen Kulturwandel gegeben. Was man aber auch sagen kann, Donald Trump ist natürlich jetzt viel besser vorbereitet, als er das war 2016, 2017. Und dort war das sehr chaotisch. Jetzt hat man das Gefühl, er weiss genau, was er macht. Er tut die Leute vorschlagen. Die einen werden vielleicht abgelehnt, die meisten wird er durchbringen. Er hat eine Mehrheit im Senat. Und ja, ich bin gespannt, was mit diesen Leuten passieren wird.
Wir sind am Schluss von diesem Podcast. Sagen merci für das Interesse. Und falls ihr noch nicht abonniert seid, dann könnt ihr das jetzt nachholen. Uns findet man auf Apple Podcast oder auf Spotify. Kann man uns abonnieren. Merci für das Gespräch, Peter.
Ich danke dir, Nicoletta.
Tschüss.
Tschüss.